Ja, das kann man hier lassen. Okay, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Und wir sind ja auf eine Tour und immer wieder wurden wir gefragt, was liegt eigentlich hinter diesem Titel, Thema, ja? Die Herausforderung des Riesen, was gibt es da? Und wir kommen zu der vielleicht bekanntesten Geschichte des Alten Testaments. Ihr könnt euch vorstellen, oder? Wer? Genau, der Goliath. Und natürlich, in meinem Fall von Kind auf, in der Sonntagsschule und bei uns zu Hause, David und Goliath, ja, da wusste jeder Bescheid, wer das war und wie das lief. Und natürlich die Hauptperson ist David und sein Glaube, sein Vertrauen auf den Herrn Jesus, auf den Herrn. Aber ich möchte das ein wenig mal von einer anderen Seite beleuchten, von der Seite des Riesen. Was hat er uns zu sagen? Uns als Gemeinde. Ja, uns als Gemeinde, das gab es ja damals noch nicht. Aber was sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 11? Hat er ja gesagt, dass alles, was da im Alten Testament geschrieben wurde, uns zum Vorbild und zur Warnung geschrieben wurde. Also diese altbekannte Geschichte, 3000 Jahre her, die ist uns heute ein Vorbild, aber auch eine Ermahnung. Und da möchte ich einfach diese Geschichte mit euch ein wenig durchgehen und die eine Bibel dabei haben, könnt ihr aufschlagen, 1. Samuel 17. Und da wollen wir mal gerade den ersten Vers lesen und auch schon den ersten Punkt. Der Feind im Land Gottes, unter dem Volk Gottes, im Land Gottes. Ja? Die Philister aber versammelten ihre Heere zum Streit und zogen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Feind im Land Gottes. Was steht da? Wo waren die Philister eingedrungen? Sie wohnten ja im heute so bekannten Gaza-Streifen. Übrigens, Gaza war eine Stadt der Philister damals. Ja? Und wo waren sie? In Judäa, also Land Gottes. Und was passiert, wenn solche Feinde, oder was passierte damals in der Geschichte, wenn solche Feinde in das Land Israel eindrangen? Was passiert da? Wir müssen nur eine ganz nahe Geschichte betrachten. Vielleicht erinnert ihr euch, was am 7. Oktober 23 passiert ist. Sicher haben wir noch in unserem Gedächtnis die Bilder, die Videos, die Hamas-Terroristen selber gedreht haben. Und hier ist der Gazastreifen, ja, und die sind ja in die Kibbutz, die um Gazastreifen rum sind sie eingefallen, haben ermordet, aber in gräulicher Weise, alt, jung, Babys, Vergewaltigungen und dann auch viele Entführungen, die bis heute teilweise noch nicht zurückgekommen sind oder auch teilweise tot sind. Und wo war das? Eben, neben den Gazastreifen. Wo findet sich die Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen oder anfangen zu lesen haben, findet hier statt? Hier ist übrigens Gaza, ja? Philister haben diesen Streifen hier inne gehabt und ganz nahe, was Hamas-Terroristen jetzt vor kurzem gemacht haben, spielt sich unsere Geschichte ab. Also, wenn wir uns jetzt das vorstellen, was eben vor kurzem passiert ist, genau dasselbe, jedes Mal, wenn Feinde in Israel einfielen, geschahen solche Sachen, diese gräulichen Sachen. Wir haben das, wir lesen einfach so die Geschichte, okay, die Philister kamen und fielen in das Land, aber haben einfach nicht vor Augen, was das bedeutet. Zum Beispiel, wenn die Syrer ins Land einfielen. Sicher erinnern wir uns an die Geschichte von, ganz herzlichen Dank, Nahaman, ne? Manchmal verwechsel ich die Sprachen Deutsch-Spanisch. Da war eine Sklavin, jüdische Sklavin, die bei ihm arbeitete. Wo kam sie her? Die wurde eben bei solchen Kriegs Events da mitgenommen. Eben, solche Sachen passierten dauernd. Das ist jetzt die Geschichte, das müssen wir einfach im Hintergrund, im Kopf behalten. Ja? Und das Wort, was hier erscheint, Ephes-Damin, bedeutet Blutgrenze im Hebräischen. Also kein besserer Name, gerade für diese Gegend, ja? Also wo sich unsere Geschichte ergeben hat. Aber wir wollen nicht auf das Politische jetzt eingehen, sondern einfach: Wo ist die Lehre für uns? Wo ist das Vorbild und wo ist die Warnung, die wir vor Augen haben sollen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Der Feind fordert das Volk Gottes heraus. Lass uns einfach mal weiterlesen, ein paar Bibelverse. Vers 2. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager in Terebintentale auf und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berge, die Israeliten aber am diesseitigen Berge, so dass das Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus dem Lager der Philister ein Zweikämpfer hervor, namens Goliath von Gat. 6 Ellen und eine Spanne hoch, also praktisch 3 Meter. Vers 8. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch für den Streit zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkomme. Siegt er im Kampf mit mir und erschlägt er mich? So wollen wir eure Knechte sein. Siege ich aber im Kampf mit ihm und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Vers 13. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und die 3 Söhne, die in den Krieg gezogen waren, hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite, und Sammah, der Dritte. David aber war der Jüngste. Vers 16. Der Philister aber machte sich morgens und abends herzu und stellte sich hin 40 Tage lang. Also wir sehen hier in unserer Geschichte, dass dieser Goliath, dieser Riese, dieser Philister, sich 40 Tage lang immer da ins Tal hinabging und den Schlachtreihen Israels Hohn sprach. Und was sagt er? Was habt ihr euch gerüstet? Was steht ihr euch da in Schlachtreihen auf? Für was? Wozu? Er schreit ihnen das 2-mal täglich zu. Übrigens, das Wort Schlachtreihen oder Schlachtordnung erscheint 4-mal in unserem Kapitel. Also es ist wirklich ein wichtiges Thema. Stellen wir uns mal einfach vor, diese Herausforderung, dieser Spott, dieser Hohn, 2-mal täglich vor dem ganzen Heer Israels und keiner bewegt sich. Sie stehen da alle in Reihe und Glied und schauen da auf den Philister runter und keiner macht etwas. Keiner geht dem Feind irgendwie entgegen. 40 Tage, 80 Mal. Ja? Ich denke, das ist schon mal eine Lehre für uns. Für mich klingt das wie in vielen Gemeinden. Ich komme ja da in Südamerika in ganz, ganz viele Gemeinden. Und immer wieder sieht man das, ja, man sitzt so bequem in den Reihen. Ja? Sonntag ein, Sonntag aus und vielleicht mal auch unter der Woche. Man kommt und setzt sich in die Reihen. Und die Welt ruft uns zu: Wozu? Warum macht ihr das? Du kommst vielleicht montags in die Schule oder auf deinen Arbeitsplatz und dann fragt dich dein Nachbar da und sagt: Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Oh, ich war in der Gemeinde. Was? Wozu? Für was gehst du dahin? Langweilig. Wie kann man nur? Und Sonntag verlieren, indem du da dich in einen Saal reinsetzt? Ja, es gibt doch viel Interessanteres zu machen. Ein Fußballspiel ins Stadion, ins Grüne oder was weiß ich. Oder einfach schlafen. Mal ausschlafen. Wozu? Die Welt ruft uns das zu. Gut, wir haben eine Antwort, natürlich, für uns selber auf jeden Fall. Wir wissen, in der Bibel steht, wir sollen uns versammeln und noch mehr wissen, dass das Kommen des Herrn vor der Tür steht, dürfen wir da nicht nachlassen. Wer da zwischendurch mal kommt und einfach, ja, wenn es mal passt, wenn man gerade Lust hat, oder da ist irgendwas falsch in seinem Leben, ja. Er lebt nicht nach dem, was die Schrift sagt. Aber für was kommen wir? Ja gut, wir versammeln uns, um Gemeinschaft zu haben untereinander. Sehr wichtig. Wir sind ja Gemeinde, wir sind ein Leib, wir müssen zusammengehören, wir müssen zusammenarbeiten, dienen. Ja, wir dienen zusammen, wir singen zusammen, wir tun den Herrn anbeten und wir hören natürlich sein Wort. Perfekt, richtig. Wir müssen das weiterhin machen. Aber die Welt ruft uns so, ja wozu? Gibt es auch noch was nach außen? Sind wir aktiv nach außen? Der Feind kam und nahm Land vom Volk Gottes ein. Und wenn ich heute in die Welt schaue und in so ein christliches Deutschland, ja, das wollen wir mal ganz konkret machen, was sehen wir heutzutage? Wie viel Land hat der Feind hier eingenommen? Ihr müsst nur mal in der Zeitung schauen, was letztes Wochenende passiert ist. Der Kirchentag, der sogenannte Kirchentag. Ich habe in einer weltlichen Zeitung davon gelesen und die Zeitung selber war fast ein wenig empört, was so an einem Kirchentag läuft. Alles andere als Jesus und Evangelium. Ja, wurde alles befürwortet, alles Liebe und ja, alles herzlich willkommen. Nur nicht natürlich Bibel und der Herr Jesus. Ja. Das darf natürlich da nicht erscheinen. Also ich war schockiert. Anstatt Kirchentag war das Fasten Satanstag oder ich weiß nicht, wie ihn das nennen. Ja. Also wie viel Land hat der Feind eingenommen? Und wir bleiben brav in unseren Reihen sitzen. Ja, wir haben sogar unseren Stammplatz, ja. Ja, vorne rechts, da sitzt der Stefan immer, ja. Und wenn der Stefan mal fehlt, der Sitz ist frei, der Stefan ist nicht da, ja. Ja, wir kommen, sitzen. Die Israel, zweimal täglich ein Schlachtruf, ja. Sie geben einen Schlachtruf weiter, aber bleiben schön in ihren Reihen sitzen. Ich will ja nicht sagen, dass ihr jeden Sonntag hier einen Schlachtruf erhebt, aber... Ja, wir erheben unsere Stimmen, wir singen. Aber wie oft passiert es, also ich kenne eure Gemeinde überhaupt nicht, ja. Ich darf da ganz frei reden, einfach von der Realität, die ich in Argentinien finde. Ist es nicht so auch, dass die Welt uns fragt, wozu? Sind wir auch noch bereit, Feindesland einzunehmen oder das, was der Feind bei uns gewonnen hat, zurückzuerobern? Die Welt schreit, gibt uns einen Mann. Zweimal sagt das der Goliath. Zweimal in unserem Kapitel. Der hat das schon 80 Mal gerufen. Ein Mann. Ein Mann, gibt uns einen Mann. Eben, da kann ein ganzes Leben vergehen. 40 Wochen, 40 Monate, 40 Jahre. Und man hat sich gewöhnt, einfach in der Gemeinde zu sitzen, bequem da zu sein und nicht aktiv zu sein. Nicht hinauszugehen. Die Welt braucht einen. Einen, der sich wirklich zu Christus bekennt. Wir nennen uns ja Christen. Woher stammt dieses Wort? Wo wurden die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt? Antiochien. Sehr gut. Syrien. Diese Gemeinde, die von Heiden und Juden zusammengestellt wurde. Wieso wurden die Christen genannt? Oh, das ist ganz einfach. Sie redeten dauernd von Christus. Sie predigten dauernd von Jesus Christus. Sie lebten wie Jesus Christus. Sie erwarteten Jesus Christus. Ach, da kommt wieder der Christ. Ja? Bei uns in Argentinien habe ich eine sehr gute Freundschaft mit einem Missionar. Der hat 16 Gemeinden gegründet. 16. Und er ist jetzt schon ein ganz alter Bruder. Und er hat die schönsten Geschichten immer, wenn ich bei ihm zu Hause bin. Wir reden einfach immer wieder vom Werk, was der Herr macht und so. Und da hat er mir so eine Geschichte mal erzählt. Sein Auto war kaputt und er geht dann einfach auf die Landstraße und läuft da in Dörfer, wo noch keine evangelische Gemeinde ist, ja, und predigt da das Evangelium. Und dann ging er einfach zu Fuß. Auf dem Rückweg war er schon müde, läuft da die Bundesstraße entlang und läuft durch eine Tankstelle, die an dieser Bundesstraße war. Und da fährt gerade ein LKW raus, sieht den älteren Mann da an der Straße, hält an und sagt, soll ich dich mitnehmen? Und ich sage, gerne, ja, danke. Ja, wieso kommst du auf die Idee? Ja, ich habe dich da gesehen und ich brauche jemanden, der mir meinen Mate-Tee zubereitet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In Argentinien trinken da viele, laufen mit der Thermoskanne unter einem Arm und so einem Mate-Topf und dann wird dann beim Fahren, ja, wird da der Mate-Topf getrunken, aber das Wasser reinkippen immer wieder, ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man da am Lenkrad ist, ja. Und dann hat er gesagt, kannst du mir das machen? Ja, klar, selbstverständlich. Ja, was machst du da an der Straße? Ja, ich kam gerade vom letzten Dorf dort und habe das Evangelium gepredigt. Ah, Evangelium. Ah, bist du ein Gläubiger? Ja. Und da wurde er eine Zeit lang still. Und dann hat er gefragt, was passiert, wenn Kinder sterben? Und dann hat der Bruder geantwortet, nach meinem Bibelverständnis kommen die in den Himmel. Wieso? Ja, einmal vor meinem Haus rückwärts fahrend mit meinem LKW habe ich meinen eigenen Sohn überfahren und ist gestorben. War 4 Jahre alt. Und dann hat der Bruder gesagt, du weißt du, nach dem, was ich aus der Schrift verstehe, ist dein Sohn im Himmel. Aber willst du ihn wiedersehen? Und dann hat der Mann gesagt, ja, ja, selbstverständlich, aber das kannst du nicht ohne weiteres. Du musst eine Entscheidung für Jesus Christus treffen und hat ihn natürlich gleich evangelisiert und beim Fahren hat er Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen. Okay, kurze Zeit später ist der Missionar ausgestiegen und hat dann einfach weiter gebetet für diesen neuen Bruder und hat gehofft, dass das eine wahre Bekehrung war. Weil es kann ja schnell mal was Emotionales sein, ja. Und es verging eine Zeit, ein paar Jahre sogar, und dann läuft er wieder an einer Tankstelle vorbei und sieht ein LKW mit einem Nummernschild, das gerade aus derselben Provinz war, wo dieser andere Herr war. Bei uns, die Nummernschilder, da kann man erkennen, aus welcher Provinz das Fahrzeug ist. Und da ging er einfach auf diesen Fahrer zu und hat ihn gefragt, du, ich sehe, dass du aus dieser und dieser Provinz bist. Ich habe eine Frage, kennst du zufälligerweise einen LKW-Fahrer, der seinen eigenen Sohn überfahren hat? Ach ja, dieser Spinner, der dauernd von Christus redet. Ja, den kenne ich. Okay, das ist ein richtiger Gläubiger geworden. Es ist ein Christ. Liebe Geschwister, wir nennen uns Christen. Hört man von uns? Christus? In unserem Umfeld wissen alle, dass wir gläubig sind? Oder ist das nur so ein Titel, den wir für uns behalten, wenn wir schön brav in unseren Reihen sitzen? Geht das auch hinaus? Erreicht das andere? Antiochien war eine ganz missionarische Gemeinde. Aber gerade deswegen konnte sie der Herr Jesus so gebrauchen. Sie waren aktiv in ihrem Umfeld. Was waren die letzten Worte Jesu? Wir können fast sagen, sein Testament, gut, er ist auferstanden, ja, und dann in den Himmel gegangen. Aber was waren die letzten Worte, bevor er da in den Himmel aufstieg? Ihr sollt meine Zeugen sein. Angefangen Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, macht Jünger. Markus 16, ja, wir sollen das Evangelium predigen. Und so in jedem Evangelium und in der Apostelgeschichte, wir werden von dem Herrn Jesus aufgefordert, Zeugen zu sein. Das ist das letzte Gebot, wichtigste Gebot, was er uns mitgegeben hat. Und das ist nicht nur für Missionare, das ist für alle. Alle Gläubigen sind da gefragt. Natürlich kann man das direkt, indirekt machen. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, ein älterer Bruder, über 80. Und der war mal 1,80 hoch, also so hoch wie ich. Aber der hat x Operationen hinter sich und ist jetzt, hat diese Höhe. Ja, er reicht mir gerade an die Schulter. Und er sagt immer, Stefan, ich kann nicht mit dir Missionsreisen machen. Ich würde das von Herzen gerne. Aber ich gehe mit dir auf die Missionsreisen. Heute hat er sicher schon mal 2-3 Mal für uns gebetet. Er geht mit. Er macht Missionsreisen. Er predigt das Evangelium indirekt. Heute in Deutschland. Ja? Also er kommt mit. Deswegen, wir haben Möglichkeiten. Vielleicht direkt oder indirekt, aber sind wir bereit, dieses Land, was der Feind eingenommen hat, mit zu erobern? Sind wir dabei? Beten wir dafür? Helfen wir? Oder auch ganz persönlich natürlich unser Zeugnis? Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Jemand, der bereit ist, sich dem Feind Gottes zu stellen. Klar, jetzt kommt David mit ins Spiel. Und oft sehen wir David einfach nur als diesen Held, der Goliath besiegt hat. Okay, das stimmt. Und dann wurde er König. Aber es gibt eine Vorgeschichte. Wie wir es gerade auch mit Kaleb erwähnt haben, alle Menschen, die Gott in besonderer Weise gebraucht hat, da gab es ein Wachstum. Ja? Das ist nicht von heute auf morgen, sind sie auf einmal mal ganz, ganz gewaltige Diener Gottes. Nein, 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 nein. Das fängt klein an. Und es gibt da bestimmte Schritte. Und die hat David durchgemacht. Und da wollen wir einfach mal ein wenig die Vorgeschichte Davids betrachten. Wieso David so wunderbar von Gott gebraucht werden konnte. Im Kapitel 13, Vers 14, kommt ja der Samuel, wird zum Saul geschickt, zum König, und muss ihm ankündigen, dass er sein Reich verlieren wird, also dass er nicht mehr König sein wird. Da steht, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Also David war ein Mann, gut, er war ein Bursche, ja, ein junger Mann, nach dem Herzen Gottes. Was sah Gott in diesem David? Das war doch nur so ein Bursche, der die Schafe auf den Weiden da um Bethlehem hütete. Ein ganz einfacher junger Mann. Er hütete Schafe. Aber was sagt Gott in David? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hatte Gott an erster Stelle in seinem Leben. Das sehen wir in den Psalmen. Er hat sie dort auf der Weide Großteil geschrieben. Wenn ich denke da an Psalm 8, Psalm 19, wo von der Schöpfung die Rede ist. Einer schreibt dabei Tag, der andere schreibt dabei Nacht. Einfach die Größe Gottes. Gerade in meiner stillen Zeit bin ich Psalm 138 am Durchnehmen, hat er auch David geschrieben. Und da zeigt er auf, die Allmacht Gottes, die Allwissenheit Gottes, die Allgegenwart Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes, also die Eigenschaften Gottes. Er ist überwältigt. Und das ganz persönlich, Herr, erforsche mich, erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich da irgendwo auf irgendeinem falschen Wege bin, dann führe mich auf den rechten Wege. Ein Mann, der Gott an ersten Platz hatte. Neben seinen Aufgaben, ja? Und das, ich denke, das ist auch schon mal eine ganz wichtige Anwendung auch für uns. Ein Vorbild. Haben wir den Herrn an erster Stelle in unserem Leben? Wie zeigt sich das? Jeden Tag die Schrift studieren. Gottes Wort in uns aufnehmen. Ich will mehr vom Herrn kennen. Nicht nur die Schöpfung. Natürlich, Gott zeigt sich auch durch die Schöpfung, aber vor allem, er hat uns sein Wort gegeben, indem wir ihn kennen, sein Wirken, sein Tun, sein natürlich der Jesus Christus, sein Sohn und das Erlösungswerk und alles, was er für die Gemeinde, für uns Christen will. Es kommt durch Bibelstudium. Ein Gebetsleben führen, nicht nur Gott nur danken für das Essen, ja? Nein, Gebetsleben, einfach mit dem Herrn gehen. Natürlich auch dienen, uns einbringen in der Gemeinde, aktiv sein. Das ist ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann kommt das andere auch, ja? Wir sollen ja unsere Augen auf das Ewige richten, auf das Himmlische, nicht so sehr auf das Irdische. Wisst ihr, wo das große Problem heute liegt, wieso wir einfach nur brav in unseren Reihen sitzen? Wir drehen uns meistens nur um uns selber. Immer wir. Ich muss einen guten Job haben, ich muss viel Geld verdienen. Ja, für was? Ja, dass es mir gut geht. Mein Haus bauen, ein gutes Auto und dann noch ein Auto und ein gutes Bankkonto und dann die Ferien. Es ist alles gut, ja, aber wo steht hier Gott im Spiel? Hat der Herr hier noch Priorität in meinem Leben oder gebe ich ihm nur das, was übrig bleibt, nachdem ich alles andere für mich selber gemacht habe? Ganz konkret, ja? Ganz einfach. Wie viel Zeit sind wir mit dem Herrn? Oder wie viel Zeit verplempern wir mit unserem Handy zum Beispiel? Ja? Nur schon mal tu mal das nebeneinander legen. Wie viel Zeit hast du die Bibel gelesen und wie viel Zeit hast du das Handy in der Hand gehabt? Und wahrscheinlich nicht sehr viel Erbauendes da gemacht, ja? Schätze ich. Meistens so der Fall. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der Gott geweiht ist. In Kapitel 16 finden wir die Geschichte, wo der Samuel in das Haus Isais ging, also der Vater von David, und unter seinen Söhnen einen König zu salben. Und wir kennen ja die Geschichte, ja? Da kommen das gewaltigste Ereignis in dieser Familie. Da kam Samuel und hat gesagt: Unter diesen Kindern wird jemand zum König gesalbt heute. Alle waren geladen. Alle? Ah nein, den David haben wir draußen gelassen, auf der Weide. Ach, der Jüngste, also wir sehen da die Familie von David, das war auch nicht gerade die ideale Familie. Ja? Das wichtigste Ereignis und einer ist nicht da. Der wurde nicht mal eingeladen. Und dann kommt der eine nach dem anderen, ja, und der Eliab zuerst, groß, ach, Samuel, ach, das muss er sein, innerlich. Ne? Und Gott sagt ihm: Schau nicht auf sein Äußeres, ich sehe das Herz. Das ist nicht eins, wo wir, wie gerade gesehen, Gott der Erste ist. Und dann ging einer nach dem anderen vorbei. Und schlussendlich kommen wir zu Vers 12, 16, 12. Da sandte er hin und ließ ihn holen, also Samuel den David. Und er war bräunlich, mit schönen Augen, von gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von den Tagen an und forthin. Wir sehen eine Salbung. Damals in Israel wurden zu drei besonderen Diensten die Personen, die Menschen gesalbt. Als König, Priester oder Prophet. Salbung. Was bedeutete die Salbung? Eben Bereitung oder Vorbereitung für einen sehr wichtigen Dienst gegenüber dem Volk, aber vor Gott. Und das Öl ist ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Und übrigens, hier steht ja, dass David voll Geistes wurde. Wenn wir das auf die Gemeinde, das Bild bringen, dann wissen wir, dass im Neuen Testament das mit dem Heiligen Geist ein wenig anders ist als im Alten Testament. Im Moment, wo jemand das Evangelium gehört hat und geglaubt hat, dass Jesus für ihn gestorben ist und das annimmt, seine Sünden bekennt, dann hat er schon den Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. Aber im selben Brief sagt der Apostel Paulus, 5, Vers 18, werdet voll Geistes. Imperativ. Also man kann den Heiligen Geist haben, aber nicht unbedingt die Fülle des Geistes. Und hier fordert der Apostel Paulus oder der Heilige Geist durch den Apostel Paulus auf, seid voll Geistes, werdet voll Geistes. Was bedeutet das? Wir können den Heiligen Geist haben, aber nicht unbedingt der Heilige Geist hat alles von uns. Wenn er mal unser ganzes Wesen unter seine Kontrolle hat, dann sind wir voll Geistes. Das sind eben solche Menschen, die gerne und tief in der Bibel studieren, beten, dienen, in die Gemeinde kommen, sich einbringen, die einen Blick haben für die Welt, für die verlorene Welt. Das sind Menschen voll Geistes. Und da gibt es natürlich als Konsequenz, als Resultat, gibt es die Frucht des Geistes. Liebe und so weiter, ja? Wie steht zum Beispiel mit der Geduld? Ja, mit der Geduld, das ist so ein Thema. Ja, da fehlt Fülle des Geistes. Ganz einfach, weil das ist eine Frucht der Fülle des Geistes. Es ist so schön, das in der Schrift zu finden. Aber eben, wir finden hier David voll Geistes. Und okay, er ging ja gegen Goliath vor und dann nachher wurde er König. Warte mal. Bezalel, Oholiab. Läutet diese Namen ein wenig? Das waren die Verantwortlichen für den Bau der Stiftshütte. Und die waren voll Geistes. Für einen ganz praktischen Dienst voll Geistes. Elisa, voll Geistes. Diese sieben Männer, die in Apostelgeschichte 6 ausgesucht wurden, um unter den Witwen zu dienen, ja, ihnen das Notwendige zu geben, was sagten die Apostel? Die müssen zwei Eigenschaften haben. Gutes Zeugnis und voll Geistes. Also für einen ganz einfachen Dienst. Und dann sehen wir, wie Gott diese Männer gebrauchen konnte. Unter anderem Stephanus, der ein herrliches Zeugnis gab und dann der erste Märtyrer wurde. Philippus, der die Erweckung in Samaria dabei war und den Kämmerer, der da aus Äthiopien kam, das Evangelium predigte. Also solche Männer voll Geistes. Eben, das war David. Ein Mann, der Gott geweiht war. Sein ganzes Wesen für den Herrn. Es war auch ein Mann, der im Wenigen treu war. Wir kennen ja die Geschichte, das Heer stand da 40 Tage lang gegenüber die Philister. Und da waren die drei ältesten Söhne Isais da im Heer. Isai hatte kein WhatsApp, hatte keine E-Mail und kein Telefon. Und es gab noch nicht die Abendnachrichten, wo der Reporter da den Goliath filmt und sagt, so, jetzt steht er, ja, was sagt er heute? Ah, er sagt wieder dasselbe und filmt und im Hintergrund sieht der Isai seine drei Söhne stehen. Nein, das hat er damals nicht gehabt. Er musste also erfahren, wie geht's ihnen? Er sagt ihm David, du kannst so ins Lager gehen und schauen, wie es deinen Brüdern geht und bring ihnen was zu essen mit. David organisiert jemand, der auf die Schafe aufpasst. Das war seine Verantwortung. Ja? Und nimmt das Essen, geht, schaut, wie es seinen Brüdern geht. Treu im Kleinen. Und wer treu im Wenigen ist, dem kann Gott vieles geben. Es ist ein Wachstum. Ja, wir wollen gerne da oben rein, ja, gleich gesehen werden von allen, bekannt, berühmt und so weiter. Ja. Geistlicher Wachstum fängt von unten an. Treu im Kleinen. In dem Dienst, den der Herr uns gegeben hat, einfach treu erfunden werden. Und das finden wir bei David. Aber wir finden noch mehr. Es war auch ein Mann mit Eifer für Gottes Sache. Und was für ein Eifer. Unsere Geschichte geht weiter. Vers 23. Und während er, David, noch mit ihnen, also mit seinen Brüdern redete, siehe, da trat der Zweikämpfer namens Goliath, der Philister von Gad, aus dem Philisterheer hervor und redete wie zuvor. Und David hörte es. Aber alle Männer von Israel flohen vor den Mann, wenn sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. 26. Da fragte David die Männer, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnt? Worum ging es David? Er stellte sich nicht dahin und sagt, Leute, ihr seid alle ein paar Angsthasen, ja? Ich zeige euch, wie das jetzt geht. Nein, es ging ihm um Gottes Ehre. Hier war einer, der es wagte, Gottes Volk, um Gott selber anzugreifen, verunehren. Und das 40 Tage lang, zweimal täglich. Das ging nicht weiter, das konnte nicht so sein. Das empörte David zutiefst. Das darf nicht wahr sein. Hier muss jemand aktiv werden. Es konnte nicht so weitergehen, er musste handeln. Wir behaupten oft, wir haben einen allmächtigen Gott. Und das stimmt. Wir singen wunderbare Lieder, die einfach die Größe Gottes hervorheben. Okay, wir haben einen großen Gott. Aber leben wir wirklich danach? Wisst ihr, manchmal habe ich so die Ahnung oder kann ich mir vorstellen, die Großen dieser Welt, was sagen sie von Gott? Die Meinungsmacher, die Wissenschaftler, was sagen sie? Gott ist tot, Evolution muss her. Die weise Natur hat das alles irgendwie, ja, geformt. Die Gesetzgeber, Gott gibt es nicht. Alles, was biblische Prinzipien waren und wo sogar unsere Gesetze nach diesen Prinzipien gingen, die werden ja gerade umgekehrt. Gerade ins Gegenteil. Die Mächtigen, die Riesen dieser Welt sagen, Gott ist tot. Und wir Gläubige, wir bleiben schön in unseren Reihen sitzen und beweisen nicht, dass Gott lebendig ist. Dass Gott heute noch kann. Er ist derselbe, gestern, heute und immer. Er hat sich nicht verändert. Erwarten wir noch Großes von Gott? William Carey, er wird der Vater der modernen Mission genannt. Er starb 1834. Er diente in Indien, praktisch die Hälfte seines Lebens. Er war ein einfacher Schuhmacher, aber von Gott berufen, als Missionar nach Indien zu gehen. Er war kein Spezialist, er war kein Sprachspezialist. Aber was sagte er? Erwarte Großes von Gott. Versuche Großes für Gott. Was macht er? Er ging nach Indien mit viel Entbehrung und auch in der Familie, Todesfälle und so weiter. Aber er hat Großes für Gott geschafft. Er übersetzte die Bibel in die ganze Bibel oder Teile der Bibel in 34 Sprachen. Ihr wisst ja, in Indien gibt es ja Unmenge von Sprachen. Aber in 34 von ihnen gab es mindestens einen Teil der Bibel durch seine Arbeit, durch seinen Dienst. Was sagt er? Erwarte Großes von Gott. Gott ist groß. Gut, ich versuche Großes für Gott. Teilweise werden seine Übersetzungen noch heute gebraucht. Und wie viele Millionen Inder wurden dadurch gesegnet? Er war ein Mann, für den Gott groß war. Okay, wollen wir Großes erwarten? Und David war genauso. David war so ein junger Mann, der Großes von Gott erwartete und Großes für Gott tun wollte. Und mit vollem Eifer rief er auf, für wem hält sich dieser Philister? Wie kann er es wagen, Gott so zu verhöhnen, sein Volk, und noch in unser Land eingedrungen zu sein? Nein, das geht nicht, darf nicht wahr sein. Wir müssen jetzt beweisen, dass Gott lebt. Und das ist unsere Verantwortung. Aber er war auch ein Mann mit Überzeugung Gottes. Er war total von Gott überzeugt. Dieser Eifer Davids sollte sich nicht nur in leeren Worten zeigen, sondern er war bereit, das auch zu beweisen. Und da war ein Mann, der Gott mehr fürchtete als den Feind. Und das war eben einer, der dann Gott gebrauchen konnte. In einem Augenblick erreichten natürlich die Worte Davids auch die Ohren von Saul, dem König, und er rief ihn zu sich. Und kaum war David da vor Saul, sagte ihm gleich, Vers 32, und David sprach zu Saul, es entfalle keinem Menschen das Herz, um seinetwillen, um Goliaths willen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Eben ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann mit Eifer für Gottes Sache, ein Mann, der treu im Kleinen ist, der ist auch bereit für etwas Großes. Hier bin ich, sende mich. Indirekt hat er das gesagt. Es war auch ein Mann, der Gott vertraute. Saul argumentiert, David, du bist so jung für diesen Auftrag, ja? Unvorbereitet für diese Konfrontation. Und da berichtet David einfach von dem, was er mit Gott erlebt hat. Weißt du, Saul, ich war mit meinen Schafen auf der Weide und da kam mal ein Bär, da kam mal ein Löwe und Gott hat mir geholfen, diese Tiere zu töten. Mit dem Philister. Ich habe denselben Gott, ich vertraue diesem Gott. Und er wird mir auch gegen ihn Sieg geben. Also wir sehen da, das war ein Mann, der total auf Gott vertraute. Er bewies, dass der Gott Israels lebendig war. Und er geht jetzt auf Goliath zu. Saul wollte ihm dann auch seine Rüstung geben und David, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie wurde Saul beschrieben, leiblich, als er zum König gesalbt wurde? Weiß das jemand? Ein Kopf größer als alle anderen in Israel. Also, da haben wir schon einen halben Riesen. Und sogar noch mit Waffenrüstung. Ja? Aber als David diese Waffenrüstung ausprobierte, klar, da war er wie so ein Hampelmann da in dieser Rüstung. Ja? Das klappte hinten und vorne nicht. Und natürlich war er auch nicht damit befreundet oder hat keine Erfahrung da drin gehabt. Das wäre nur ein Problem geworden. Und dann nimmt er einfach nur sein Hirtenzeug, seinen Stab, seine Schleuder und sammelt sich, wie viele Steine? 5 Steine aus dem Bach. Wisst ihr, im Dienst des Herrn, oft ist es so, dass wenn man jemanden sieht, der irgendwie hervorragend ist, ja, in irgendeinem Bereich, dann gibt es viele, die versuchen, ihm nachzuahmen. Das zu machen oder wie es dieser andere macht. Manchmal ganz lächerlich. Ich habe einen ganz lieben Bruder im Herrn kennengelernt, einen Prediger, der ist schon beim Herrn. Aber der hat, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen zu Jesus führen können. Es war ein Evangelist in Argentinien. Und er hatte die Gewohnheit, immer die Bibel so zu nehmen. Und so stand er am Pult und hat sie so gepredigt. Ja? Und das war so beeindruckend. So viele Menschen haben Jesus angenommen. Und da gab es dann eine ganze Generation, die dann anfing, die Bibel so zu nehmen und so zu predigen. Aber nicht eine Spur von dieser geistlichen Macht gehabt, wie er. Wir haben nur nachgeahmt, ja? Wie er es macht oder die Worte, die er gebraucht und so weiter. Jeder ist ganz persönlich von Gott berufen, seinen Auftrag auszuführen. Wir müssen nicht nach rechts, nach links schauen. Wir müssen nicht beneiden oder belächeln. Jeder muss seinen Weg gehen. Jeder Gläubige hat Werke, die Gott schon vorbereitet hat, in der er wandeln soll. Epheser 2, Vers 10. Und da müssen wir nicht nach der Seite schauen. Und wenn wir diese Werke angehen, dann werden wir dazu auch ausgerüstet. Das ist das Schöne. David hatte seine Schleuder. Er brauchte die Waffenrüstung von Saul nicht. Er hatte schon das, was Gott für ihn bestimmt hatte. Okay, jetzt geht er dem Philister entgegen. Vers 43, und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit deinen Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinem Gott und sprach zu David, also seht ihr, er flucht Gott, ja, David und Gott. Und er sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Aber da sehen wir, das war die Stimme des Goliaths, ja. Bis jetzt haben wir von Goliath geredet, aber jetzt, lass uns mal von der anderen Seite ein wenig betrachten. Was steht dem Goliath jetzt gegenüber? Steht dann ein gewaltiger David gegenüber? Nein, steht ganz was anderes. Wir sehen da Vers 45 und folgende. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ganz menschlich, groß, mächtig. Und wenn wir da sehen, wie schwer da dieser Spieß war, brutal, ja, das war ein Baumstamm. Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Davids. Ah nein, da steht was anderes, ne? Ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr, drittens, ja, wird dich der Herr schlagen, ja? Wird dich der Herr in meine Hand liefern, dass ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister, dem Vögel unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde gebe, damit das ganze Land erfahren, dass Israel einen Held hat. Nein, einen Gott hat. Viertens. Und die ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache. Sechsmal erwähnt er hier vor Goliath, nicht ich komme, der Herr kommt. Der Herr geht dir entgegen. Das ist der richtige Riese. Jetzt sehen wir es von der anderen Seite, ja? Welch ein Riese stellt sich da dem Riesen entgegen? Der Herr. Steht nicht David, steht der Herr. Und da kann es ja nur gut kommen, ja? Da kann es nur gut kommen. Davids Vertrauen war eben in dieser Stunde und Tagen der Einsamkeit auf der Weide mit den Schafen einfach in der Pflege der Gemeinschaft des Herrn gewachsen. Dieses alltäglich mit dem Herrn einfach Gemeinschaft zu haben. Den Herr an erster Stelle. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat einen großen Gott und den wollte er jetzt wieder erfahren. Was hatte der Philister gesagt? Gib mir einen Mann. Zweimal sagt er das. Und? Wer kommt? Es kommt ein Mann, ein Junge, aber eben eingenommen vom Herrn. Er stieg ins Tal hinab, so wie dieser Philister herausgefordert hat. Aber er geht nicht in seiner Kraft, er geht im Glauben des Herrn der Heerscharen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Aber jetzt sehen wir, wieso Gott David so wunderbar gebrauchen konnte. Das ist die Vorgeschichte. Ja? Deswegen konnte Gott ihn gebrauchen. Aber es gibt, ich möchte jetzt das einfach mal von der anderen Seite aus beleuchten. Wieso blieb Saul in den Reihen stehen? Und wieso oft die Gemeinde Jesu gegenüber der Welt stellt sie einen toten Gott dar? Die Welt ruft, warum, wozu steht ihr da rum, wozu versammelt ihr euch, wozu stellt ihr euch in euren Reihen auf? Wozu? Wir sehen da nichts, was sich da bewegt. Ist doch lächerlich, was ihr macht. Wir beweisen nicht, dass Gott lebendig ist. Und jetzt wollen wir einfach mal die Gründe betrachten, wieso es Zurückhaltung vom Feind gibt. Das erste ist die Furcht. Im Vers 11, als dieser Goliath erschien, haben Saul und das ganze Heer riesige Angst gehabt. Wir haben es im Vers 24 gelesen. Als der David da gerade ins Lager kam und der Goliath erschien, rannten alle davon aus Angst. Aber das hat auch eine Vorgeschichte. In Kapitel 13, Vers 19 steht, dass in ganz Israel die Philister es geschafft haben, dass es keinen Schmied mehr gab. Was bedeutet das? Kein Schmied bedeutet keine Waffen, Rüstung. Da steht übrigens, dass es nur zwei Schwerter gab. Eins hatte Saul und eins hatte Jonathan. Okay, wir haben da eine Spanne, die wir nicht genau wissen, wie viel das war zwischen Kapitel 13 und Kapitel 17. Und da gibt es etliche Geschichten, wo Jonathan sich aufmacht mit seinem Waffenträger und geht und nimmt so kleine Gruppen vom Philister ins Korn, ja, und besiegt sie. Natürlich haben die Waffen gehabt und hat sie besiegt und hat die Waffen natürlich mitgenommen. Also es gab ein paar Schwerter mehr in Israel, aber gegenüber den Philistern war das lächerlich. Und genau so will der Feind uns haben. Wieso haben wir oft Angst, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen? Oh, was könnte der wohl sagen? Mein Chef, oh, ich könnte ja meinen Job verlieren. Oder meinem Familienangehörigen, oh, der will da niemand mit mir reden, der kommt da nicht mehr zu meinem Geburtstag. Oder vor das haben wir Angst. Jetzt auf der Reise sind wir mal im Supermarkt gewesen und nachdem wir da gezahlt haben, ein Traktat gegeben. Vorher hatten wir noch schön geplaudert da, gab gerade Zeit und war ganz lustig, ganz anständig, dass die Dame da, wo wir das Traktat gegeben haben, musste gleich was anderes gemacht werden. Ja? Aber gut, vielleicht gibt es mal auch ein bisschen was anderes. Zum Beispiel da auf unserem Platz, da wo wir die Kinderarbeit machen, wurde der Carina mal eine Thermoskanne, eine offene Thermoskanne mit heißem Wasser an den Kopf geworfen, hat sich ein bisschen verbrannt. Aber was ist das im Vergleich mit 200 Millionen Christen, die ihr Leben aufs Spiel setzen und vielleicht heute ermordet sind, weil sie Jesus beim Namen genannt haben, weil sie bezeugt haben, dass sie gläubig sind und bereit waren, für ihn sogar in den Märtyrer zu gehen. Was haben wir zu fürchten? Und ja, wieso haben wir Angst? Wieso? Weil wir die Waffenrüstung nicht anhaben. Unter anderem das Schwert des Geistes. Es ist verrostet. Wir lesen, wir studieren es nicht. Kommen selten vielleicht in die Gemeinde und hören das Wort nicht. Oder nur gerade mal sonntags. Dann nehmen die verstaubte Bibel aus dem Regal und ja, so kann man keinen Feind bezwingen. Gebet, Apostel Paulus erwähnt ja das Gebet, den Glauben und so weiter. Wo kommt der Glauben her? Aus der Schrift. Das Gebet, diese Verbindung mit dem Herrn. David hat sein ganzes Leben verbracht, ihn Gott anzubeten. Er hat einen großen Gott, deswegen konnte er dem Feind entgegengehen. Wieso haben wir Angst? Weil Gott nicht groß ist. Für uns. Ja? Er ist groß, aber nicht für uns. Deswegen haben wir Angst. Dann kommt das Problem des Stolzes. Übrigens, das ist eine Sünde, die mit allen anderen Sünden zusammengeht. Egal welche Sünde, das ist ja, ich mache, was ich will, im Gegensatz zu dem, was Gott will. Das ist dann nicht mal ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes, sondern nach meinem Herzen. Was ich will, was ich fühle, das will ich machen. Das setze ich durch. Auch heute habe ich keine Lust, Bibel zu lesen. Da geht meine Lust, mein Ich, steht über dem Gebot Gottes, das Wort Christi, wohne reichlich unter euch. Betet ohne Unterlass. Ah, heute Netflix, interessanter. Fußballspiel. Spielt, was weiß ich, was ist hier das Hauptteam hier? Bayern München oder? Weiß nicht. Ah, Nürnberg, ah, Entschuldigung, klar, nein, wie kann ich das sagen, ja? Da spielt Nürnberg und gerade zur selben Uhrzeit wie die Versammlung. Ja, einmal kann ich doch mal fehlen, oder? Ist doch nicht so schlimm. Man muss doch kein Fanatiker sein. Ihr sollt euch es nicht lassen zu versammeln. Mein Ich steht über Gott. Das ist nicht mal ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ganz einfach. Deswegen der Stolz. Und wo sehen wir das in unserer Geschichte? Wir sehen das in diesem Eliab. Jetzt lasst uns einfach mal diese Geschichte vor Augen haben, wo der Samuel da in das Haus Isais geht und da die sieben Geschwister da sind und geht von einem zum anderen. Nein, das ist er nicht, Isai nicht. Ja, wo ist er? Der Achte muss reinkommen, David. Wird gesalbt unter seinen Brüdern. Wir haben es ja gelesen, ja? Was muss Eliab gefühlt haben? Könnt ihr euch vorstellen? Der große, mächtige, starke Eliab, der ein guter Krieger gab, der Kleine da. Ja? Wir wissen nicht, was er gedacht hat, aber wir sehen jetzt in seiner Reaktion, dass er voll stolz war. Schaut mal Vers 28, 29. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn wider David und sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Also sehen wir sie herablassend, ja? Richtig stolz. Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl, denn du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Ganz stolz. Was sagt David? Hast du nicht gesehen? Ich wurde zum König gesalbt. Ja? Nein, es geht weiter. David antwortete, was habe ich denn getan? Ganz demütig. Gott widersteht den Hochmütigen und gibt Gnade dem, das seht ihr. Ja? Und der andere Stolze, jetzt gehen wir wieder zu Goliath zurück, was seid denn ihr, Sauls Knechte? Und ich bin der Philister, ich bin der Starke, ich bin der Mächtige. Stolz, Hochmut kommt vor, solange wie er war, ist aus seinem Gesicht gefallen. Stolz. Ich drehe um mich selber. Dann habe ich keinen Blick für Leute, die unter Satans Macht schmoren, ja, gefangen sind in Sünde. Ich habe keinen Blick dafür, weil ich mich um mich selber drehe. Meine Bequemlichkeit, meine Interessen und ich und nochmal ich. Stolz. Dann kommt natürlich auch ein anderes Problem, diese ständige Herausforderung. Wie viel Mal erschien Goliath? Wie viel Mal? 80 Mal haben wir gesehen. Und wenn David nicht gekommen wäre, ständen sie heute noch da. Ja, wahrscheinlich ständen sie nicht, die wären schon begraben, aber das Ständige vom Feind. Wir werden dauernd vom Feind angegriffen und das kann uns manchmal auch in die Knie zwingen. Deswegen müssen wir so nah beim Herrn sein. Große Männer, ein Elia, irgendwie hat er einen großen Sieg, große Erweckung in Israel gebracht. Ganz Israel schrie, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Einen Moment später, diese perverse Isebel sagt, morgen werde ich dich umlegen. Da rennt er davon und setzt sich in der Wüste und dein Strauch will sterben. Ja, das kann uns auch passieren. Ja? Wir sind genauso menschlich wie Elia. Irgendwie hat er Gott aus den Augen verloren. Was musste geschehen? Er musste wieder eine Begegnung mit dem Herrn haben. Dort auf dem Berg Gottes. Er musste ganz neu erneuert werden. Und deswegen, diese ständige Herausforderung kann manche mürbe machen. Deswegen müssen wir immer ganz nah beim Herrn sein. Von ihm immer wieder die Kraft uns geben lassen. Es gibt Anfechtungen, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Krankheit, es gibt Verlust, es gibt Tod. Es gibt Riesen in unserem Leben. Ständig, ja. Sie sprechen dauernd, die verhöhnen uns dauernd, sie machen unseren Glauben lächerlich. Deswegen müssen wir umso mehr beim Herrn sein, damit er uns stärken kann. Dann kommt natürlich auch die Unterhaltung dazu. Also überlegt mal Israel, ja. Dieses ganze Heer steht da und den ganzen Tag, ach, jetzt muss der Goliath jeden Moment kommen. Warte mal, welche Uhrzeit? Ah ja, jetzt muss er gleich kommen. Und da erscheint Goliath wieder und ach ja, dann hat er wieder dasselbe geschrien. Ja? Aber keiner geht hinunter. Keiner geht ins Tal. Und ist es nicht so, dass wir uns von der Unterhaltung oft beeinflussen lassen? Wie schon erwähnt, unser Handy, ja, wir haben es vielleicht stundenlang in der Hand, aber wir haben keine Zeit, um jemanden im Spital zu besuchen, unseren Nachbarn mal zu einer Tasse Kaffee einladen, einfach mal so ganz einfach. Und da kommt das Gespräch eventuell auch zum Glauben, ja? Zeit. Die Welt ruft uns zu, wozu steht ihr da? Setzt ihr in euren Reihen? Bewegt euch mal, macht etwas. Die Unterhaltung. Dann kommt noch die Entmutigung hinzu, Vers 33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, weder diesen Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Keine Chance, David. Du schaffst das nicht. Und ist es nicht so, wenn wir uns da bewusst ins Werk des Herrn einbringen wollen, ja, diese Werke ausführen, die Gott für uns vorbereitet hat, vielleicht einen ganz neuen Bereich in Anspruch nehmen oder anfangen und da kommt dann gleich einer und sagt, ach, du, mach dir keine Illusionen, wird sowieso nicht klappen. Und du, weißt du, du bist nicht die richtige Person dafür. Es gibt doch sicher andere, die das besser können. Da kommt doch diese Stimme der Entmutigung, ja? Und manchmal sogar von erprobten Geschwistern im Herrn, ja? Und das, ach, ja, vielleicht hat er doch recht. Oder andersrum, in unserer Gemeinde sind wir die verschiedenen Bereiche organisieren und Gruppen formen, die Leiterschaft ausüben in Kinder, Teenies, Jugend, Ehepaare, Frauen und so weiter. Und da gehen wir auf die Geschwister zu und sagen, du, wärst du bereit, mal da mitzuhelfen? Dich da einzubringen? Welche ist deine Geistesgabe? Wo könntest du dir vorstellen, dem Herrn zu dienen? Und immer wieder höre ich dann, ja, weißt du, ja, ich würde gern, aber sicher gibt es jemanden, der das besser kann als ich. Ja, vielleicht gibt es das. Aber wir wollen ja eben, dass alle dienen. Jeder ist gerufen. Jeder ist ein Glied im Leib Jesu. Und wer nicht dient, der tut den Leib Jesu bremsen. Überleg mal, wenn ich mein Bein gebrochen hätte, ja? Dann müsste ich mit einer Krücke gehen. Meine Hand, die ich für was anderes gebrauchen sollte, muss jetzt als Bein dienen. Also kann ich mehr als Hand dienen. Also seht ihr, wie wichtig jeder Einzelne ist? Sind wir bereit? Weil die Entmutigung ist schnell da, die Ausreden kommen schnell über unsere Lippen. Aber der Herr ruft uns, vielleicht durch einen Bruder, eine Schwester. Die Herausforderung einer Leitung ohne Vision. Was meine ich mit Vision? Nicht, dass ich da irgendwie jetzt einen Traum habe. Nein, nein, nein. Ausrichtung, Blick, Ziel. Ja? Leider gibt es das in vielen Gemeinden. Die Leiterschaft sieht das nicht, dass der Feind das Land eingenommen hat. Sie lassen einfach die Sache laufen. Hauptsache, ich habe keine Probleme. Weil wenn man sich aufmacht und im Feindesland eindringt, dann fliegen die Pfeile. Dann wird es kompliziert. Dann greift der Feind ein. Solange wir bequem in unseren Reihen sitzen, dann hat der Feind auch kein großes Interesse an uns. Sobald wir uns aufmachen, dann gibt es Konfrontation. Ja, da fliegt mal eine Thermosflasche oder was es auch sein mag. Ja? Dann gibt es Angriffe des Feindes. Und dann ist es einfach, ach komm, Hauptsache wir haben keine Probleme und lassen das einfach mal fließen. Was sehen wir bei Saul? Vers 37. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. Und was sagt Saul? Geh hin. Also, geh du, ich bleibe bequem in meinem Zelt sitzen. Ja? Geh du. Das habe ich oft erlebt. Kamen wir mit Ideen, du in der Gemeinde oder im Berg oder sowas, wir müssen das oder jenes machen. Okay, wenn du das siehst, geh. Aber wir mussten alleine gehen. Aber irgendwann hat es der Herr auch bestätigt. Und dann gibt es noch diese religiöse Floskel, ja, da sagt der Saul, der Herr geh mit dir, der Herr wird mit dir sein, ja. Super. Ja? Aber er geht nicht mit. Was für eine Tragödie. Leiter des Volkes Gottes und er geht nicht voran. Er geht nicht voran. Kommt mir gerade Alexander der Große. Kennt ihr die Geschichte, ja? Mit 33 Jahren hat er die ganze damalig bekannte Welt eingenommen. Und irgendwann hört er, dass es einen anderen Alexander gab, der sich auszeichnete, ängstlichste Mann im ganzen Heer zu sein. Er drückte sich immer vor der Front. Und dann ruft der Alexander den Großen zu sich und sagt, du heißt Alexander? Ja. Entweder änderst du deinen Namen oder du änderst deine Handlung. Es kann nicht einen Alexander geben, der nicht mutig ist. Wir nennen uns Christen. Wie handeln wir? Und dann kommt noch die Herausforderung der Einsamkeit. Klar, er musste alleine gehen. Saul sagt ihm ja, geh. Aber er schickt niemand mit sich. Und wem muss er entgegengehen? Ein Goliath, ein Riese. Und der Riese war nicht mal alleine. Er kam mit seinem Waffenträger. Also wir können da sagen, 1 gegen 2, 3, 4. Ja? Und David musste alleine gehen. Einsamkeit. Einer der Missionare, der mit uns arbeitet, der Argentinier, der wurde von seiner Gemeinde ausgesandt, im Inneren von Argentinien Missionsarbeit zu machen, eine Gemeinde zu gründen. Er wurde ausgesandt. In 13 Jahren kam niemand aus der Gemeinde, von der Leiterschaft, ganz zu schweige, ihn zu besuchen. Und mit was unterstützte die Gemeinde ihn finanziell? Umgerechnet nicht mal 30 Euro. Mit 30 Euro kannst du ja nicht leben. Was musste er? Er musste natürlich arbeiten gehen, um den Unterhalt für seine Familie zu besorgen. Die Leiterschaft hat keinen Blick, keine Ausrichtung, keine Vision. Und irgendwann gingen die seelisch kaputt. Ja? Ist ja logisch. Keine Unterstützung, kein Blick. Ja, und dann kommen wir zum Schluss. Nach dem allem, was wir gesehen haben, diese Vorbereitung, Ausrichtung Davids. Und er ging gegenüber diesen anderen negativen Punkten, er ging einfach dagegen an, mit dem Herrn. Und dann gab es den Sieg. Wie ging er dem Goliath entgegen? Im Namen des Herrn der Heerscharen. Und wir kennen die Geschichte, Schleuder, Stein. Er nimmt ja den Stein da aus dem Bach, Schleuder, trifft die Stirn, der Goliath fällt um. Und dann, was geschieht danach? Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. 52. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Also was sehen wir hier? Ein Mann, der bereit ist, ins Tal hinunterzusteigen, dem Feind entgegenzugehen. Was bewirkt er? Dass das ganze Volk wieder ein Kriegsgeschrei ausstößt, aber dann nicht mehr in den Reihen sitzen bleibt. Ja? Sie gehen mit. Und liebe Geschwister, wenn wir den Weg mit dem Herrn gehen, es kann sein, dass am Anfang wir alleine gehen. Aber wenn man dann sieht, wie der Herr das bestätigt, dann kommen andere mit. Sie wollen Teil sein an dem Wirken Gottes. Sind wir solche Männer? Sind wir solche Frauen? Sind wir dieser eine, der bereit ist, einfach ins Tal hinunterzugehen? Ja, im Tal ist der Feind. Aber im Tal ist auch der Stein, die Ausrüstung, die Gott gegeben hat. Jeder einzelne von uns hat seine Ausrüstung. Ganz speziell, persönlich von Gott bekommen. Was hast du in deiner Hand? Was kannst du? Hast Gesundheit, Jugend, Bankkonto, eine Arbeit, ein Beruf, ein Auto, ein Haus. Das kannst du alles für den Dienst Gottes irgendwie verwenden. Was hat dir der Herr gegeben? Wie dieser Bruder da, der auf seinem Krankenbett, er hat unsere Gebetskarte da vor sich und betet für uns. Er hat seinen Stein. Das Einzige, was er machen kann. Aber ich bin sicher, beim Preisrichterstuhl Christi wird er eine gewaltige Belohnung haben. Wie viele hat er indirekt zu Jesus geführt? Durch sein Gebet. Was haben wir in der Hand? Was hat der Herr uns gegeben? Gott braucht solche Menschen, die bereit sind, das Land, was der Feind eingenommen hat, zurückzugewinnen. Und solche möchte Gott, dass jeder Einzelne von uns wird. Gut, da im Tal ist der Feind. Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Wir müssen uns da keine Illusionen machen. Aber im Tal ist auch die Ausrüstung. Und vor allem, im Tal ist der Herr der Herrscher. Wir gehen nicht alleine. Der Herr kommt mit. Sind wir bereit zu gehen? Sind wir bereit, diese Herausforderung anzunehmen? Und das Schöne ist, da wurde nicht nur das verlorene Feld, Land eingenommen, es wurde sogar Feindesland eingenommen. Die Philister wurden wieder in ihre Ecke zurückgedrängt. Israel siegte. Ja, gerade wie jetzt Israel mit den Hamas. Ja? Wir kommen wieder zur selben Geschichte zurück. Es gab Sieg. Der Herr möchte uns dazu gebrauchen. Sind wir bereit? Hier bin ich. Sende mich. Gebrauche mich. Der Herr möge uns gebrauchen. Lass uns stille werden, beten. Wir können dazu aufstehen. Und dann macht noch ein Bruder den Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir für diese alte Geschichte. 3000 Jahre her. Aber so aktuell. Wir haben gesehen, was für eine Warnung in dieser Geschichte zu finden ist. Wir sehen aber auch die Vorbilder, vor allem in David selber. Verschiedene Details, die wir nachahmen sollten. Herr, wir sollen solche Davids sein. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Voll Eifer für Gottes Sache. Voll Geistes, treu im Kleinen, bereit an den Ort zu stehen und das Werk zu verrichten, was du uns aufgetragen hast. Die Werke zu vollbringen, die du vorbereitet hast. Herr, hilf uns dabei. Hilf uns, feindes Land zurückerobern und auch verlorenes Land einzunehmen. Gib uns Gnade dazu. Du rüstest uns aus, Dank sei dir dafür. Alles ist nur von dir. Wir danken dir dafür. Und wir vertrauen dir. Wir wollen einen großen Gott vor unseren Augen haben. Du bist nämlich groß. Du bist allmächtig. Wir wollen dir vertrauen. Gebrauch uns zu deiner Ehre. Und jetzt begleite uns auch mit deinem Segen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch reich. Könnt euch setzen.